Was macht der Serbe und warum macht er das? Das Szenario ist schön wie nie zuvor. Aber rein ästhetische Überlegungen haben im politisch geschulten Hirn nichts verloren. Und deshalb kommen wir hier im Info den strategischen Überlegungen nach und diese kommen zu Wort. Also, was macht der Serbe und warum? Und wie wird sich der gestrenge Zuchtmeister NATO verhalten? Das ganze Spielfeld im Überblick, die Analyse der Strategien der Kriegsparteien, das macht Spaß und scheint obendrein nötig. Gernot Erler, Mitglied des Bundestages und Ostexperte der SPD im Interview.
Also die russische Seite ist natürlich im Augenblick in einem Dilemma. Sie hat sich bisher immer sehr stark gemacht für die Interessen der serbischen Kriegspartei und ganz besonders für Milosevic und muss jetzt erkennen, dass in dieser Situation, wo die Stellungen von Karadzic bombardiert werden, Milosevic geradezu frohlockt und gleichzeitig, was ja sehr demonstrativ ist, mit den Angriffen den amerikanischen Unterhändler Holbrooke empfängt und aufs Wärmste den Friedensplan der Amerikaner begrüßt. Dahinter steckt natürlich die Erkenntnis der Regierung in Belgrad, dass der Zank und die Auseinandersetzung mit den bosnischen Serben jetzt zugunsten Belgrads gelöst wird. Das heißt, es hat jetzt schon eine Art Unterwerfungserklärung von Karadzic unter die Hauptverantwortlichkeit von Milosevic gegeben und ist angekündigt worden, dass man künftig unter der Regie von Milosevic an Friedensverhandlungen teilnehmen will. Das ist natürlich witzigerweise jetzt, man kann auch sagen makabrerweise, ein Sieg für einen der Hauptverantwortlichen für diesen ganzen Krieg, nämlich Milosevic, erbombt durch die NATO.
Ist denn dieser Verhandlungspartner, wenn das hier immer wieder so schön auf diese beiden Männer dazu gespitzt wird, ist der überhaupt verlässlich?
Die Erfahrungen sprechen da eine ganz negative Sprache. Es hat sich immer wieder gezeigt, dass Milosevic, ähnlich wie sein Kollege Karadzic, eigentlich nur so lange verlässlich ist, wie das Ausgehandelte zu seinem Vorteil ist. Wenn er eine andere Möglichkeit sieht, das ist jedenfalls die Erfahrung, dann verändert er sein Verhalten auch ganz schnell in eine neue Richtung. Aber die Westmächte haben erkannt, und das ist auch korrekt, dass im Augenblick Milosevic friedensbereiter ist als Karadzic. Karadzic hat nicht eingesehen, dass insbesondere nach dem Sieg der Kroaten, der mit der Vertreibung der Krajina-Serben geendet hat, die Situation sich verschlechtert hat, für die Chancen mit kriegerischen Mitteln noch weitere Vorteile für die bosnischen Serben zu erringen. Milosevic, der auch unter starkem innenpolitischem Druck steht, den Krieg endlich zu beenden, die Bevölkerung in Belgrad und in ganz Restjugoslawien ist kriegsmüde, hat das erkannt, dass die Lage sich militärisch nur verschlechtern kann und sucht jetzt deswegen nach einem Verhandlungsfrieden. Und das nennt man in Amerika im Augenblick Window of Opportunity, also praktisch eine Chance, die man jetzt ergreifen will. In diese Lücke ist der amerikanische Friedensplan hineingestoßen und hat zu dieser doch sehr engen Absprache zwischen USA und Belgrad geführt.
Russland hat sich bisher, wie gesagt, immer gesperrt. Das hatte auch was damit zu tun, dass sie so einer Initiative der NATO grundsätzlich misstrauisch gegenüberstanden. Verurteilung noch einmal seitens des russischen Präsidenten und jetzt so eine Art zerknirschtes Zugestehen, dass zumindest der wichtigste Partner Russlands diesen Eingriff gar nicht so schlecht findet. Wie sieht es denn momentan jetzt aus? Wie wird sich die russische Regierung verhalten?
Ja, die tagespolitischen Äußerungen der russischen Regierungsvertreter sind etwas widersprüchlich und insgesamt sehr verhalten. Man kritisiert weiterhin das Vorgehen der NATO, aber nicht ernsthaft und nicht entschieden und schielt sozusagen mit einem Blick auf die Reaktion in Belgrad, die wie gesagt eher zurückhaltend bis positiv sind, sodass man im Augenblick sagen kann, es ist eine gewisse Ratlosigkeit in der russischen Politik. Die Russen hatten immer auch das Ziel, dass sie aus dem ganzen Friedensprozess, was leider eine Zeit lang die westliche Strategie war, nicht ausgegrenzt werden. Sie spielen deswegen sicherlich in der Zukunft wenn es um Verhandlungen mit Milosevic geht, noch eine ganz wichtige Rolle. Denn sie haben natürlich einen großen Einfluss auf ihren slawischen Bruder in Belgrad und werden den auch sicherlich nutzen, sodass es wichtig ist, dass dieser Einsatz jetzt nicht völlig gegen die russischen Interessen läuft, sondern dass sie im Grunde genommen eher formale Kritik üben. Ich sehe die große Gefahr, dass durch einen einmaligen Umstand erzeugte Möglichkeit womöglich der Eindruck entsteht, draufhauen hätte man schon lange müssen. Draufhauen ist die Möglichkeit, um in solchen Situationen Friedensbereitschaft zu erzeugen, und dass dadurch eine falsche Rückfolgerung für die weitere Entwicklung des Konfliktes und womöglich ein Präzedenzfall für andere friedenserhaltende Maßnahmen der Vereinten Nationen entsteht. Das wäre eine fatale Fehleinschätzung. Ich glaube wirklich, dass eine ganz besondere Situation hier zufällig in dieser Woche entstanden ist, durch die spezifische Interessenkombination der verschiedenen serbischen Parteien und durch die Besonderheit, dass sich mal die westlichen Mitglieder der Bosnien-Gruppe alle einig sind, was bisher nie der Fall war, und die öffentliche Meinung auch noch außerordentlich positiv auf diesen ganzen Vorgang bisher reagiert hat. Das heißt, wir haben eine ganz exklusive Situation, die auf keinen Fall auf künftige Weiterentwicklung oder parallele Probleme anwendbar und übertragbar ist.
Nun wurde dieser Angriff auch als quasi pädagogische Maßnahme gerühmt, die gewissermaßen von den anderen unerzogenen Kindern, also den anderen Kriegsparteien, ebenfalls gesehen werden sollte. Exemplarische Strafung, also jetzt der bosnischen Serben. Gleichzeitig sollten aber die anderen sich ruhig auch im Zaum halten. Andererseits fahren die Vertreter diverser Regierungen, so in Bonn jetzt, meines Wissens der bosnische Regierungsvertreter, rum und behaupten jetzt zunehmend zuversichtlich ihre Interessen. Ist das nicht so ein Schlag ins Wasser, sofern das sozusagen so eine Maßnahme ist, die eigentlich in alle Richtungen sozusagen weisen soll, à la, wir sind jetzt hier Herr im Haus und diktieren euch erstmal einen Frieden?
Also in der Tat ist das eine ganz gefährliche Situation, weil natürlich nach den jetzt etwas über 400 Angriffen, die geflogen sind auf serbische Stellungen rund um die Schutzzonen und in Pale, die serbische Militärkraft geschwächt ist, das ist gar keine Frage, das wird von den Serben auch so gesehen. Und das könnte natürlich, und das ist eine ganz realistische Befürchtung auch der Kontaktgruppe, das könnte jetzt zu neuen Versuchen der anderen beteiligten Konfliktparteien, nämlich der bosnischen Muslime und auch der Kroaten unter Tudjman führen, weitere politischen Ziele militärisch erreichen zu wollen. In den letzten Tagen haben wir ja spektakulär nationalistische Töne von Herrn Tudjman gehört, mit Drohungen auch in Ostslawonien vielleicht zu versuchen, das kroatische Gebiet zurückzuerobern. Und das, was Izetbegovic und andere Sprecher der bosnischen Muslime verlautbart haben in den letzten Tagen, klingt auch so, als weiche man jetzt sogar zurück von der ursprünglichen Zustimmung zu dem bisherigen Friedensplan und stecke sich neue Ziele. Das wäre natürlich fatal, weil dadurch nachträglich die Aktionen der Vereinten Nationen, also jetzt diese Luftangriffe und der NATO, doch genau das wären von der Wirkung her, was die Serben vorgetragen haben, nämlich ein Kriegseintritt auf der Seite einer der Parteien zur Schwächung einer der anderen Parteien, und hätte dann zur Folge, dass man sich ernsthaft überlegen müsste, welche Maßnahmen man dann ergreift, wenn dieser Eingriff jetzt militärisch genutzt würde von den anderen Parteien. Die Amerikaner insbesondere haben große Angst, natürlich auch mit dem Blick auf die auf ihre Rolle in Europa, dass dieser Eingriff so genutzt werden könnte, und werden nicht müde, sowohl die bosnischen Muslime als auch die Kroaten zu warnen, diese Situation jetzt auszunutzen. Ob sie damit Erfolg haben, das ist noch nicht klar. Das werden wir erst in einigen Tagen wissen.
Also rein strategisch gesehen bedeutet ja so ein Bündnis, jetzt auch so ein Bündnis, das sich gewissermaßen willentlich auf eine kriegerische Handlung eingelassen hat, bedeutet ja auch, dass die Parteien seitens der NATO auf Gedeih und Verderb zusammen sind. Da kann ja nicht jemand mal eben aussteigen und sagen, nee, unsere Flugzeuge fliegen morgen nicht mehr mit. Ja, das geht ja erstmal nicht so leicht. Die andere Sackgasse dabei, eben diese Sackgasse, dass jetzt die Schwächung zugunsten der anderen Parteien eingetreten ist.
Also die Gefahren bestehen durchaus, die eben angesprochen wurden. Die Basis der jetzigen Operation sind die Vereinbarungen, die auf der Londoner Konferenz am 21. Juli geschlossen wurden. Damals wurde verabredet, dass man Luftoperationen gegen die Serben vorbereitet, sofern diese die Schutzzonen bedrohen und auch angreifen, und dass man von Luftschlägen Gebrauch machen würde, wenn es weitere Angriffe gegen die Schutzzonen gäbe. Und der Auslöser war ja dann bekanntlich die Granate, die am Montag auf den Marktplatz von Sarajevo geworfen wurde. Und das wurde dann so interpretiert, dass es jetzt eben angezeigt ist, von dieser angedrohten Maßnahme auch Gebrauch zu machen. Sorgen muss natürlich bereiten, dass diese begrenzte Maßnahme, nämlich im Grunde genommen zur Beseitigung der Bedrohung von serbischer Seite für die Schutzzonen, dass der in einigen Punkten jetzt schon überschritten worden ist, nämlich durch die Angriffe auf Pale, was eben damit begründet wird, dass man dort die Kommandostrukturen und die Befehlsstrukturen der Serben auch angreifen musste, die für diese Angriffe verantwortlich sind. Es ist natürlich verlockend, jetzt bei dieser Gelegenheit, wo nun schon 400 Angriffe geflogen worden sind, vielleicht insgesamt die ganze serbische militärisch ja überlegene Seite zu schwächen, um deren Verhandlungsbereitschaft noch zu erhöhen. Das würde dann sicherlich Streit und Schwierigkeiten innerhalb der Beteiligten, vor allen Dingen auch innerhalb der Vereinten Nationen, hervorrufen. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden. Bisher bewegt sich das auf einer kipplichen Balance an der Grenze des gemeinsam am 21. Juli beschlossenen Auftrags und seiner Begrenzung. Aber die Gefahr ist da, dass sozusagen spontan dieser begrenzte Auftrag überschritten wird. Aber offiziell wird ja jeden Tag erklärt, im Augenblick, seit 48 Stunden laufen die Angriffe, dass das einzige Ziel ist, die Bedrohung für die Schutzzonen zu beseitigen. Und das findet sicherlich internationalen Beifall.
Soweit Gernot Erler, seines Zeichens Ostexperte, der SPD-Mitglied des Bundestages. Meines Wissens hat er den Wahlkreis hier. Also wenn ihr SPD wählt für den Bundestag, wählt ihr Gernot Erler. Und im Interview